Hallo und herzlich willkommen bei Hoffnung ist keine Strategie, dem Podcast mit spannenden Strategiegeschichten von gestern, heute und morgen. Mein Name ist Christian Underwood und im Gespräch mit echten Strategiemacherinnen wollen wir den Mythos Strategie entzaubern und aufzeigen, wie ihr mit strategischer Arbeit in diesen volatilen Zeiten gewinnen könnt. Ja, und in diesen volatilen Zeiten sind wir auch in sehr digitalen Zeiten, in KI-getriebenen Zeiten, würde ich jetzt mal sagen. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, heute einen Gast bei mir zu haben, der mir fachlich auch ein bisschen nahe steht, wenn ich das so sagen darf. Und ich durfte einen kleinen Beitrag zu einem größeren Werk von dir beitragen. Ich begrüße ganz herzlich Dr. Tavia Odoy.
Ja, danke dir für die Einladung.
Ja, herzlich, freue mich, hier zu sein. Ja, herzlich willkommen. Du bringst im Juni als Herausgeberband dein neues Buch auf dem Markt, nämlich KI Masterclass, also das, was wir alle brauchen, vermutlich, erscheint im Haufe Verlag an der Stelle. Wir haben es noch nicht, wir können es noch nicht in die Kamera halten, aber an der Stelle seid bewusst, es gibt es und sieht auch gut aus. Und ich durfte als Co-Autor ein kleines Kapitel dazu beisteuern an der Stelle und nicht darüber, sondern über das gesamte Werk werden wir uns unterhalten, über das, was du auch tust an der Stelle. Du hast in Mannheim BWL studiert, Promotion an der WHU. Also wir waren sehr nah. Ich habe ja in Heidelberg und dann WHU, von daher. Aber du hast die Promotion fertig gemacht, ich nicht. warst dann Head of Enterprise Sales, Retail, E-Commerce und Consumer Packaged Goods bei AWS in München, genau. 4 Jahre, Mitglied des Vorstands und Geschäftsleiter Category Management in New Business bei Lidl Digital. Dann seit September 2025 bist du sozusagen Founder und Managing Partner sozusagen bei dir selber, sozusagen in deiner eigenen Management-Beratung an der Stelle. Und dein Fokus liegt auf Corporates und PE-Portfoliogesellschaften bei der Übersetzung des Themas KI und digitale Ambitionen in wirklichen Enterprise-Value, nicht nur irgendein Use-Case. Und wir hoffen, es kommt was bei rum. Genau. Ich übersetze das jetzt mal. Du bist Gastdozent, du sitzt auf allen Panels. Da haben wir uns auch kennengelernt beim Handelsblatt, wenn ich das sagen darf. Du bist Gastdozent auch an der Apps für AI Strategy. Und also St. Gallen, da ist alles dabei, aber auch schon Autor eines KI-Buches im Haufe Verlag, 2024 erschienen, KI-Excellence, Erfolgsfaktoren im Management jenseits des Hypes. Wir packen natürlich beide Bücher auch natürlich gerne in die Shownotes. Aber lass uns mal direkt zu deinem neuen Werk durchstarten, zur KI-Masterclass, also Strategien und Werkzeuge und Best Practices für Entscheider. Das, was jetzt alle, glaube ich, suchen und brauchen. Aber lass mal ganz kurz vielleicht so auf den Punkt bringen. Wir sind ja im Strategie-Podcast, da geht es ja um Differenzierung. Was macht dieses Buch jetzt anders als alle anderen Bücher?
Ja, also erstmal danke für die nette Vorstellung.
Ja, sehr gerne.
Mir war es wichtig, aufzuzeigen oder in ein Managementbuch zu schreiben. Also kein KI, kein Technologiebuch, sondern wirklich ein Managementbuch. Also ein Buch für Entscheider. Und die Kernthese vom Buch ist eigentlich, dass KI kein Erkenntnisproblem mehr ist. Also die meisten Geschäftsführer, mit denen ich spreche, jeder von denen sagt, sie wollen KI implementieren. Mhm. Aber bei vielen ist es so, sie wissen nicht, wie sie es schaffen, es in Wertschöpfung zu übersetzen, also in Werte zu übersetzen. Mhm. Und das ist eigentlich mein Ziel gewesen mit dem Buch, aufzuzeigen, wie kommt man vom Use Case, wie kommt man von der Idee in die P&L. Und das ist mein Ziel, also wirklich ein Managementbuch zu schreiben für Entscheider.
Okay.
Und ich glaube, das ist die Differenzierung.
Okay, sehr gut. Also neben mir, du hast roundabout, ich glaube, 20 Co-Autoren insgesamt. Da ist OpenAI dabei, Databricks, Schunk, Salesforce, Paretos, also Grüße wieder nach Heidelberg und viele mehr. Also wirklich auch echte Leader in den Bereichen tatsächlich, die hier dabei sind. Also von daher vielen Dank, dass ich da auch einen kleinen Beitrag leisten durfte mit Strategy Frame AI. Wir haben ja einen sehr speziellen Case. Dein Fokus ist sozusagen das Führungslevel von Mittelstand bis Konzern.
Genau.
Bei denen bewegst du dich ja auch und ich finde es jetzt sehr, sehr spannend. Wie bist du denn vorgegangen, als du die Autoren zusammengestellt hast?
Ja, das ist eine gute Frage. Ja, im Grunde genommen, also ich selber sehe mich auch als Operator. Also ich habe selber eine P&L verantwortet. Also ich bin jetzt zum Advisor oder Berater geworden. Aber eigentlich habe ich den Background wirklich in der Operative. Mhm. Und mir war es dann auch wichtig, dass ich mit Leuten das Buch schreibe, die auch selber operative Erfahrungen haben. Mhm. Also ich sag mal, soll es nicht disputierlich klingen, aber keine Influencer oder keine Leute, die über KI einfach schreiben oder es beobachten, sondern Leute, die selber KI-Projekte umgesetzt haben, die selber P&L-Verantwortung, Teamverantwortung gehabt haben. Mhm. Und das war mir wichtig, da aus verschiedenen Bereichen da die Leute zusammenzusammeln. Und auf der einen Seite von Scale-Ups, du hast gerade schon Paretos genannt, mhm. ich habe Takto dabei, ich habe dich an Bord. Mhm. Dann aber auch eine Bekannte von mir, die Anina Neumann, die ist Professorin für KI, war aber auch VP für AI bei ProSieben.
Ah, okay.
Und war auch mhm. bei AWS eine Kollegin. Also ich mhm. wollte einfach Leute, die wirklich Erfahrung haben mhm. Und eben von beiden Seiten es dann beleuchten.
Okay, sehr schön. Also wann wird dein Buch erscheinen?
Es wird Mitte Juni rauskommen.
Okay, also ist ja gar nicht mehr lang. Sehr gut.
Oh, lange,
okay,
richtig,
perfekt. Ja. Sehr, sehr gut. Da freue ich mich schon sehr drauf. 2024 hast du ja schon KI Excellence geschrieben, also jetzt von der Excellence zur Masterclass an der Stelle und sehr erfolgreich im Übrigen auch. Und was hat sich denn seit diesem Buch verändert, dass es jetzt nochmal was anderes braucht?
Mhm. Ja, ist gut, spannend, dass du die Frage stellst, weil 24 ist ja gar nicht so lange her eigentlich.
Ja, ich wollte gerade sagen, ja. Unseres ist von 22 Strategie, das hält noch ein bisschen.
Ja, es hat sich tatsächlich einiges geändert. Ich glaube, das Hauptthema war, also ich komme ja eigentlich eher vom Thema Machine Learning und das Thema Gen AI, gut, das haben wir alle jetzt in den letzten Jahren neu mit aufgegriffen. Und zu der Zeit, vor 2 Jahren war es noch so, dass der Fokus bei Gen AI eher auf dem Thema Chatbots war, Content-Generierung, Text-Generierung.
Okay.
Und erst im letzten Jahr hat sich halt verschoben, dass eben ja, die wertvollste Sprache, was eigentlich die Code-Generierung ist, immer mehr in den Vordergrund rückt. Mhm. Und das verändert vieles. Ne? Also zu der Zeit, als ich KI Excellence geschrieben habe, ging es noch darum, knappe Data Science Ressourcen, knappe Engineering Ressourcen. Mhm. Und dieses Thema, dieser Engpass ist mehr oder weniger gelöst. Der ist weg. Und das ist, glaube ich, so das Hauptthema, was sich geändert hat. Und natürlich das Thema Agentic AI. Ne? Also wie kann man Prozesse eben auch autonom durch digitale Mitarbeiter ausführen lassen? Das sind so, glaube ich, die Hauptthemen, die sich verändert haben. Ne?
Mhm. Und wo wirst du sagen, also du hast jetzt einen sehr, sehr breiten Blick an der Stelle, aber du warst jetzt, ich glaube, vor ein paar Tagen jetzt auch bei der Wirtschaftswoche auf der, was war das, KI im Mittelstand?
Genau, richtig.
Wo würdest du denn sagen, wo stehen wir denn da?
Ja, gut, ich denke, gibt's ein breites Spektrum, ne? Es gibt viele Unternehmen, die haben jetzt angefangen, das Thema Copilot, also die ganzen Standardapplikationen zu implementieren, ihre Mitarbeiter zu schulen und das Thema, ich sag mal, individuelle Produktivität, da sind die meisten Unternehmen jetzt schon relativ weit.
Da sind wir gut auf dem Weg.
Da sind wir gut auf dem Weg, aber wenn es wirklich darum geht, KI in Prozesse zu integrieren, also wo kann ich wirklich Wert schaffen, sei es in Einkauf, Beschaffung, in Produktion, in Vertrieb, da sind wir noch am Anfang, würde ich sagen. Ne? Da gibt's einzelne Piloten, aber dass es wirklich produktiv ist, dass es skaliert wird und dass die Unternehmen wirklich den Wert sehen in ihrer P&L, das sind noch die ersten Schritte. Ja.
Und warum glaubst du, sind wir da noch so, ja, vielleicht vorsichtig? Also was ist der Grund, warum wir da noch nicht sind? Ist es vielleicht fehlende Vorstellungskraft, was möglich ist? Oder starke Beharrungskräfte, haben wir schon immer so gemacht. Ne? Also wir haben es ja auch schon nicht verändert, als wir es voreingeführt haben und wir bypassen den Prozess auch heute noch an der Stelle. Oder was glaubst du, ist da so der Grund?
Ich glaube, es ist beides. Ne? Ich glaube, auf der einen Seite ist es auch so, es gab so den Mythos, KI ist eine Sache, die kann bottom-up einfach entwickelt werden von agilen Teams und dann wird sich das selber verbreiten. Und ich glaube, was ich gemerkt habe in meiner eigenen Berufspraxis, aber auch jetzt in Projekten, dass man auf jeden Fall Top-Management bei ihnen braucht. Und man braucht neben dem CIO auch noch jemand aus dem Business, der sagt, ich unterstütze euch, vielleicht habe ich die Technologie nicht 100% durchdrungen, aber ich glaube daran und ich stelle die Ressourcen zur Verfügung, meine Teams, um eben zum Erfolg zu kommen. Ich glaube, dieses Sponsoring ist auch ein wichtiges Thema. Und dann eben auch oft, klar, was man oft hört, diese Dauerpiloten, ne? Viele Piloten, die nie in die Produktion gehen, das ist auch ein Thema, was man immer noch oft sieht. Ja,
okay, das ist sehr, sehr schade. Ja, alle wollen pilotieren, dabei gibt es ja schon Sachen, die einfach funktionieren.
Genau.
Wir haben das dann auch häufig gesagt, so, ja, wir können ja mal einen Piloten mit euch machen. Dann sage ich so, ja, wir haben auch schon 200 Kunden auf der Plattform. Also wir brauchen keinen Piloten. Wir wissen, das funktioniert und es wird auch bei euch funktionieren.
Ja.
Also wir sehen jetzt sozusagen da wahnsinnig viele Bewegungen. Und wenn ich mal so in das Buch hineinschaue, ich durfte ja schon mal ein bisschen Einblick haben an der Stelle. Im Teil 3 des Buchs geht es dann so darum, vom Use Cases wirklich zum Operating Model, also den Skalierungspfad zu finden.
Mhm.
Also genau diesen Pilotenmodus auch so ein bisschen zu verlassen. Das heißt, viele sammeln heute ja fleißig ihre Use Cases und probieren sich aus. Ne? Und was würdest du sagen, ist denn so ein Geheimrezept, dann so die Hürde zu überspringen, um es produktiv, skalierbar, messbar in der P&L zu bekommen? Gibt es da so Secret Sauce?
Ja, Secret Source. Ich glaube, es gibt schon Themen, die eigentlich bewährt sind, aber ich kann vielleicht mal einfach kurz drüber sprechen.
Gerne.
Ich glaube, wichtig ist erstmal, dass man sich KPIs vornimmt und nicht nur Output-KPIs, also ein ROI hat jeder in seinem Business Case stehen, aber auch, ich sag mal, Adaptions-KPIs. Also, und da denken die selten die Leute drüber nach. Also woran kann ich denn erkennen, ob ein Pilot erfolgreich ist oder ein Projekt erfolgreich ist? Wie messe ich denn, ob es genutzt wird? Ich habe da jetzt ein Beispiel. Ich habe noch in einer alten Rolle mit einem Data Scientist gesprochen über sein Modell, der dann gemerkt, es hat nur 2-3 API-Calls im letzten halben Jahr gehabt. Also niemand hat sein Modell konsumiert und genutzt, aber keiner hat drauf geschaut. Ne? Und von daher nicht nur ein ROI, sondern eben auch Adaptions-KPIs zu haben. Also es ist ein einfaches Thema, was aber effektiv ist. Und ich glaube, das klassische Thema, wo auch wenige Leute drauf schauen, ist, dass halt immer das ein gemeinsamer Effort sein muss aus Technologie und aus dem Business. Ich habe schon viele Piloten gesehen, die rein aus dem Business getrieben wurden. Maverick Buying, man kauft sich irgendeine Applikation, integriert die, dann braucht man die IT noch vielleicht, um das Produkt, um es irgendwie zu integrieren, aber mehr nicht.
Man erzählt sie noch gar nicht, da hat man ein bisschen Schatten-KI, ne? Genau, das ist der neue Trend.
So Schatten-KI oder andersrum, dass die Technologieleute einfach ein Modell live kriegen wollen, ohne wirklich genau gecheckt zu haben, ist der Bedarf da im Business und dann gibt es kein Buy-in und dann wird es auch nicht genutzt. Und ich glaube, das sind so die Hauptgefahren, also die Messung bei der Implementierung, aber eben auch von Anfang an die gemeinsame Etablierung. Ja? Und das sind so die Themen, an denen es häufig scheitert.
Ja, okay. Ja. Also jetzt vielleicht so eine These, die auch in deinem Buch stattfindet. Mit KI müssen Unternehmen jetzt Entscheidungen plötzlich formalisieren, ne? Also die vorher vielleicht auch implizit waren, politisch, erfahrungsbasiert. Da sind wir ja auch unterwegs. Ne? Also hast ja mit den Kollegen aus Heidelberg, Pareto, das Thema Decision Intelligence. Die haben es sozusagen benannt. Wir haben das Strategic noch davor gepackt, weil wir das ein bisschen auf einem anderen Level auch machen. Also nicht, weil wichtiger, aber weil sozusagen im Unternehmen auf einem anderen Level für andere Bereiche an der Stelle. Was glaubst du denn, wenn du jetzt in der Beratungspraxis bist, wie sehr, weil jetzt hilft uns AI, also bei uns sogar im Strategieprozess, bei strategischen Entscheidungen, bei den anderen Kollegen vielleicht bei Logistik, Lagerentscheidungen etc. Wie gehen die Menschen damit um und wie wirkt sich das auf so Machtarchitekturen im Unternehmen auch plötzlich aus? Ne? Weil plötzlich gibt es eine andere Transparenz von Dingen, die wir vorher vielleicht gar nicht geteilt haben. Jetzt sehen wir die plötzlich, sagen wir, super, können wir Effizienzen heben, das finden wir alles gut. Das finden aber nicht alle immer gut im Unternehmen. Ne?
Ja, das ist richtig. Also vielleicht erstmal die positive Seite. Ich glaube, was ich gemerkt habe, ist, dass dadurch, dass irgendwie Prozesse formalisiert werden, ich sag mal, wie wird ein Preis gesetzt oder wann gebe ich einen Rabatt, dass die, wenn man das formalisiert, das hilft erstmal den Mitarbeitern, das hilft dabei, neue Mitarbeiter oder Kollegen anzuborden. Es hilft dabei, klar, eben dann überhaupt erstmal KI einzusetzen. Also von daher, das sind erstmal die positiven Seiten, die auch gesehen werden vom Unternehmen, also dass die Leute auch schätzen. Und auf der anderen Seite ist natürlich so, dass dann auch, wie soll ich sagen, Bauchentscheidungen dadurch transparenter werden. Ne? Also ich sag mal, dann kann man natürlich schon einen Mitarbeiter fragen, warum er denn der SOP dann in der Form nicht folgt, was vorher eben halt verdeckt war. Ne? Irgendjemand hatte sein eigenes Excel, wo er nebenher dann seine Entscheidungen eben ermittelt hat oder vorbereitet hat und das dann eben in der Form nicht mehr möglich. Ne?
Ja, okay.
Und ich denke, das ist eigentlich aber, glaube ich, eine Chance für Unternehmen. Auf der einen Seite Prozesse teilzuautomatisieren oder zu automatisieren und eben somit eben auch Geschwindigkeit aufzunehmen. Weil ein wichtiges Thema ist ja, dass dann, ich meine, ich kenne es selber aus der eigenen Unternehmenspraxis, man hängt den ganzen Tag in Teams-Calls, man versucht die ganze Zeit Entscheidungen vorzubereiten und dafür geht eine sehr viel Energie drauf. Und wenn das jetzt schneller geht und man hat viele Optionen durch KI vorbereitet, kann man einfach sich viel mehr darauf konzentrieren, die Entscheidung zu treffen. Und das ist, glaube ich, der Vorteil.
Wo würdest du denn sagen, können wir sogar, also ich meine, du warst ja auch, AWS ist da für mich immer so ein Beispiel, idealerweise oder Amazon an sich. Wo glaubst du denn, kommen wir ganz schnell jetzt auch oder sind wir auch schon bei autonom getroffenen Entscheidungen durch Agenten im Unternehmenskontext, wo der Mensch vielleicht sogar stört?
Also ich glaube, ich habe es auch im Buch versucht darzustellen. Ich glaube, so auf der einen Seite Entscheidungen, wo die einzelne Entscheidung nicht so großen finanziellen Impact hat. Hier kann man, glaube ich, relativ schnell autonom treffen. Ich sage mal C-Teile-Beschaffung als Beispiel oder B2C-Pricing, wo man einzelne Preise setzt für Endkunden, wo der einzelne Preis nicht den Impact hat, sage ich mal. Und eben auch bei hochfrequenten Entscheidungen, also wo am Tag tausende Entscheidungen getroffen werden. Ich nenne häufig auch ein Beispiel noch von der Amazon-Zeit, wo Millionen Artikel auf dem Marktplatz sind.
Ja.
Wenn man die händisch bepreisen wollen würde, das wäre einfach gar nicht möglich. Und von daher, ich glaube, da bei solchen Themen kann man auch jetzt schnell Geschwindigkeit aufnehmen. Wobei, es ist natürlich auch kritisch, man braucht eben die entsprechenden Guardrails. Ne? Und da habe ich auch schon auch in der Praxis jetzt, ich sag mal, potenzielle Kunden oder auch Prospects oder auch Kunden gesehen, die mich dann geholt haben, mit denen ich dann gesprochen habe, die dann halt auch ihre ersten schlechten Erfahrungen gemacht haben mit Vollautomatisierung. Die haben dann ein Pricing-System sich geholt und haben dann erst nach einem Monat gemerkt, dass sie haben viel zu hoch gepreist. Okay. Weil sie es halt auch komplett halt autonom haben laufen lassen. Mhm. Und haben dann erst darüber nachgedacht, wie können wir das denn wieder fixen und wie können wir auch das Vertrauen der Mitarbeiter wieder zurückholen.
Ne? Ja, absolut. Ja, und Pricing ist immer, also wenn mich jemand nach einem Beispiel fragt, seit Jahren sage ich dann immer so, ja, im Pricing bei Amazon, da gibt es das schon ganz lange. Ja. Auch nicht, nicht nur mit KI schon seit gestern, sondern schon ein bisschen länger.
Genau,
aber dann spannend zu sehen, dass am Ende des Tages doch nochmal ein bisschen draufschauen und einfach nicht blind drauf vertrauen, dass es dann alles automatisch auch in die richtige Richtung läuft. Ne?
Genau.
Du nennst im Buch ja 4 zentrale Hürden: Datenqualität, Technologieentscheidungen, also Buy versus Bild, Copilot versus Agenten, Operating Models und Skalierung. Also die im Wesentlichen die 4 Punkte. Welche dieser 4 Hürden ist heute denn der größte Engpass und welche wird denn in den nächsten 12 Monaten vielleicht auch noch am stärksten wachsen?
Ja, schwierig mich da zu entscheiden. Das sind aus meiner Sicht alle relevant. Aber ich denke mal, das Thema Daten ist wichtig und auch nichtsdestotrotz denke ich mal, das Thema Daten kann man auch bei einzelnen Use Cases dennoch auch umgesetzt bekommen, ohne jetzt wirklich eine Datenstrategie oder eine neue Datenarchitektur zu haben. Von daher würde ich sagen, wichtig, aber dennoch nicht das Wichtigste. Ich würde mich für das Thema Operating Model entscheiden.
Okay.
Warum? Weil ich glaube, Führungskräfte müssen sich entscheiden heute, das Thema, was wir auch gerade besprochen haben, welche Dinge will ich automatisiert entscheiden lassen? Mhm. Wo will ich einen Human in the Loop haben? Und ich glaube, das sind wichtige Entscheidungen, die jetzt getroffen werden müssen. Und das sind Management-Entscheidungen.
Mhm.
Und deswegen denke ich, dass das, um wirklich die Geschwindigkeit und die Effizienzen mitzunehmen von KI, sind das Themen, die jetzt entschieden werden müssen.
Okay, sehr gut. Aber wie weit sind die Unternehmen denn eigentlich schon bei dem Thema? Also sitzen die dann wirklich schon so und gucken sich das so an? So sagen so, das packen wir da rein, das packen wir da rein? Oder ist da noch so ein bisschen lost in Transformation?
Ich würde sagen, noch sehr am Anfang. Ne? Also ich glaube, da rennt sich die Spreu vom Weizen. Also ich glaube, gerade Unternehmen, die eher aus dem digitalen Hintergrund haben, also weniger aus dem physischen Bereich, die sind ja schon weiter.
Okay.
Also gerade im Bereich Commerce oder Plattformen und so weiter. Ne? Die haben das schon sehr viel weiter. Aber gerade, ich sag mal, die klassischen mittelständischen Unternehmen sind da noch ganz am Anfang.
Okay.
Und und da geht es einfach darum, in den nächsten 12 bis 18 Monaten, glaube ich, da die Weichen zu stellen, aus meiner Sicht.
Ne? Okay, sehr spannend. Für ein Thema, was uns häufig, aktuell sogar häufig dann begegnet, ne? Also die Frage nach Make or Buy, ne? Und du beziehst eine klare Position, ne? Beyond Build or Buy, Agent Readiness wird zum entscheidenden Faktor. Mhm. Was ist denn Agent Readiness?
Ja, im Grunde genommen, das vielleicht auch nochmal zurück zu meinem alten Buch, da habe ich damals versucht, ein Konzept aufzubauen, wie kann man Build versus Buy entscheiden, was KI-Anwendung angeht. Mhm. Aber ich habe vorhin schon gesagt, das war vor der Agent-Zeit.
Mhm.
Ja? Also kann ich was besser machen als ein Externer? Ist diese externe Lösung überhaupt reif schon am Markt?
Mhm.
Das waren so die typischen Kriterien. Okay. Und mittlerweile geht es eigentlich eher darum, weil wenn ich dazu kommen will, dass ich einzelne Aufgaben autonom ausführe, müssen ja meine digitalen Mitarbeiter oder Agents diese Applikation ja auch nutzen können. Also sie müssen Zugriff dazu haben.
Mhm.
Und darum geht es bei Agent Readiness. Also hat eine Applikation, die ich entweder selber baue oder die ich kaufe, eine API, die durch einen Agent zugänglich ist und wo ein Agent diese Applikation nutzen kann. Dann ist auch eine weitere Frage, werden Entscheidungslogs mitgeschrieben? Das heißt, kann ich überhaupt nachher wieder sehen, wie wurde diese Entscheidung getroffen? Warum wurde die so getroffen?
Auf welchen Daten wurde die Entscheidung getroffen?
Ne? Weil wenn ich das nicht nachvollziehen kann, dann schwimme ich halt. Ne? Das ist eine Blackbox dann. Das ist, glaube ich, wichtig. Und was, glaube ich, auch nochmal wichtig ist, und das dann eher bei externen Lösungen, gibt es eine Portabilität dieser Logs. Also kann ich dann auch, wenn ich mich zu irgendeinem Zeitpunkt vielleicht entscheide, ich will einen Teil selber bauen oder ich brauche Daten für ein anderes System, kann ich die aus dem System rausbekommen. Ne? Und da ist halt so, dass da viele Applikationen eher monolithisch sind. Ne? Also man kann zwar Daten rausbekommen, aber man kann die eigentlich nicht mit Agenten steuern. Und deswegen ist das, also den Artikel oder den Beitrag habe ich gemeinsam in einem Co-Autor geschrieben, ist eben die Frage, dass eben Agent Readiness in Zukunft eben ein wichtiges Kriterium wird.
Ja, absolut. Ja, sehr, sehr spannend. Auch für uns natürlich, wo dann viele sagen, ja, das sind ja jetzt natürlich die hochstrategischen Daten, das wollen wir jetzt natürlich selber in der Hand haben.
Mhm.
Aber dann kommt häufig das Thema, wir bauen das dann jetzt für C-Level gerade mal mit Copilot ein bisschen, da haben wir jetzt eine Lizenz, das ist super, wir probieren das jetzt mal. Da kommt halt nichts raus. Ne? Das ist dann so das, was uns da dann häufig heute begegnet. Ja. Vielleicht kommt da morgen mehr raus. Auch schön, aber wir glauben ja daran, dass es auch hier und da eine Plug-and-Play-Lösung braucht für spezielle Themenbereiche. Und am Ende des Tages wird auch nicht alles, also entweder lege ich mich dann auch auf einen Modellanbieter fest, mit dem ich dann irgendwie mich verheirate. Ich habe ein paar Einzelspezialanbieter oder ich mache alles selber. Und wir wissen ja auch heute, alles selber machen funktioniert ja auch nicht. Ne? Also ich meine, so viel interne Kapazitäten und Know-how in den Bereichen, dann fehlt ja auch häufig auch das Benchmark. Man muss ja alles immer from scratch nochmal neu erfunden werden. Ne? Also das, also ich bin da auch schon, also wir setzen ja sowieso schon natürlich, weil wir wollen ja auch unser Produkt verkaufen, natürlich auf die eine Lösung und sagen so, ja, nicht nur alles selber bauen, insbesondere im Strategiebereich gibt es da natürlich schon mal was. Mhm. Zum Abschluss vielleicht nochmal so ein Blick in die Cases und vielleicht pickst du mal so ein, zwei Highlights für dich im Buch nochmal raus. Heißt nicht, dass die anderen unwichtiger wären, aber vielleicht, um dem Leser jetzt nochmal so ein bisschen oder unseren Zuhörern nochmal Lust zu machen, es zu lesen und zu kaufen, so ein, zwei Technologien oder Cases, wo du sagst, so das hat dich auch total überrascht.
Also was ich spannend fand, es war der Konrad Kraft, der ist CTO von einem Softwareunternehmen. Die haben 400 Mitarbeiter, machen 40 Millionen Euro Umsatz und haben als Kunden unter anderem Zeiss oder BMW.
Okay.
Und er hat in dem Buch beschrieben, wie sie zu einem AI-First-Unternehmen geworden sind in den letzten Jahren. Also hat gesagt, der Marktdruck kam, die Kunden haben erwartet, dass die Engineering-Stunde günstiger wird, bevor überhaupt die Technologie wirklich adaptiert war im breiten Markt.
Okay.
Und dann hat er sich eben überlegt, mit seinen Geschäftsführungskollegen, wie schaffen wir es, dass jeder Mitarbeiter im gesamten Unternehmen weiß, wie man KI nutzt und wie Prozesse, wie die Softwareentwicklung komplett formalisiert werden.
Okay.
Das heißt, Prozesse, die vielleicht jeder individuell angegangen ist, wo einzelne Entwickler vielleicht auch ein eigenes Vorgehen hatten, wie die standardisiert werden, formalisiert werden und teilautomatisiert werden können.
Okay.
Und er hat spannend den Weg beschrieben, wie sie zuerst angefangen haben, einzelne Applikationen selber zu bauen, wie sie sich zuerst nur auf ChatGPT festgelegt haben, dann gemerkt haben, naja gut, es gibt auch noch Claude, es gibt andere Lösungen.
Mhm.
Und diese Entwicklung beschreibt er sehr spannend und ist, glaube ich, auch ein gutes Bild und gute, ja, vielleicht auch ein Template für andere Unternehmen, wie sie da hinkommen vom Status quo. Das fand ich einen spannenden Erfahrungsbericht. Also er nennt es Werkstattbericht zum AI-First-Unternehmen.
Okay.
Was ich auch spannend finde, ich habe ein Unternehmen drin, das Schunk, ein mittelständisches Unternehmen aus Baden-Württemberg, machen eine halbe Milliarde Umsatz, bauen Greifhände für andere mittelständische Unternehmen. Und die haben eben erklärt, wie ihr Weg war zu einem eigenen Wissensmanagement, also wie sie generative KI genutzt haben, in unterschiedlichen Fachbereichen, um das vorhandene Wissen auf SharePoints, in einzelnen Dokumenten für alle zugänglich zu machen. Und wie sie jetzt auf der Basis dann angefangen haben, jetzt KI auch in einzelne Prozesse zu bringen, also in die Wertschöpfungskette. Und das finde ich auch spannend, vielleicht auch als Vorbild für andere mittelständische Unternehmen, dass es nicht nur Konzerne sind oder Tech-Unternehmen, die das schaffen, sondern wirklich auch einfach ein Mittelständler.
Ja, absolut. Sehr gut. Ja, vielen Dank fürs Teilen an der Stelle. Jetzt sind wir schon quasi am Schluss. Also vielleicht nochmal so zum Abschluss. Wir wollen immer nochmal so einen ganz konkreten Rat, der dann irgendwie hilft. Und viele haben jetzt sozusagen die Use Case Sammlung hoch 10 an der Stelle vor sich liegen. Sie haben sie abgefragt, den Wunschzettel, und alle wünschen sich irgendwas mit AI. Früher irgendwas mit Medien, heute war es irgendwas mit AI. Was würdest du den Verantwortlichen jetzt raten, worauf sollten sie jetzt wirklich achten und auf keinen Fall reinfallen, um jetzt den nächsten Schritt zu gehen? Also wie gelingt es jetzt, den Move zu machen und vielleicht in der Negation-Strategie ist ja zu wissen, was man nicht tun sollte. Was sollten sie nicht machen?
Ja. Ich glaube, es ist wichtig fürs Verständnis vom Leadership, dass KI oder KI-Transformation eine Führungsaufgabe ist. Ja, ich glaube, deswswegen habe ich auch das neue Buch geschrieben, weil es wurde auch ein bisschen falsch verstanden als Thema, ein reines Kulturthema.
Ja, okay.
Und ich finde, klar, Kultur oder Change Management ist ein Teil davon, aber es geht eben auch einfach um Führung. Es geht darum, es auch auf Top-Management-Ebene zu verankern. Es kann nicht nur die Aufgabe des CIOs sein, sondern es muss auch das Business mitverantworten.
Absolut.
Das ist, glaube ich, ist ein wichtiger Message, würde ich sagen. Und es geht einfach darum, eine Entscheidungsarchitektur aufzubauen. Also wie kann ich denn, und das ist dann dein Thema Decision Intelligence, wie kann ich denn Entscheidungen verbessern durch KI? Weil oft höre ich, es geht um das Thema Effizienzen und Kostenminimierung oder Optimierung. Es geht nicht nur darum, sondern es geht wirklich darum, Entscheidungen besser und qualifizierter zu treffen. Das würde ich sagen, ist mir wichtig. Und glaube ich, auch für auch für Vorstände oder Aufsichtsräte ist, glaube ich, wichtig, nicht so dem KI-Hype hinterher zu rennen, spannenden oder Use Cases, sondern es geht eher darum, wirklich um das Handwerk. Also messe ich denn die Implementierung, messe ich die Adoption, eher wirklich darauf ein Augenmerk zu haben. Mhm. Also eigentlich der klassische Grind, würde ich mal sagen, der aber eigentlich dafür verantwortlich ist, dass Projekte oder Programme erfolgreich sind.
Absolut, sehr gut. Und das könnt ihr alle nachlesen ab Juni. Im Haufe Verlag, KI, Masterclass. Ich freue mich sehr. Wir packen es natürlich in die Shownotes und ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg mit deinem neuen Buch.
Danke dir, Christian.
Sehr gerne. Schön, dass du da warst.
Ja, danke dir.